Die Anhörung. Harry riss den Mund auf. Er konnte nicht anders. Der große Kerker, den er betreten hatte, kam ihm schrecklich bekannt vor. Er hatte ihn nicht nur schon einmal gesehen, er war auch schon einmal hier gewesen. Dies war der Ort, den er in Dumbledores Denkarium besucht hatte, der Ort, an dem er beobachtet hatte, wie die Lestranges zu lebenslänglicher Haft in Azkaban verurteilt wurden. Die Mauern waren aus dunklem Stein, von Fackeln spärlich beleuchtet. Links und rechts von ihm erstreckten sich leere Bankreihen bis hoch hinauf. Doch ihm gegenüber auf den höchsten Bänken waren viele schattenhafte Gestalten zu erkennen. Sie hatten leise geredet, doch als die schwere Tür hinter Harry zuschlug, trat eine unheilvolle Stille ein. Eine kalte, männliche Stimme gellte durch den Gerichtsraum. »Du kommst zu spät!« »Verzeihung«, sagte Harry nervös. »Ich wusste nicht, dass der Termin geändert wurde.«
»Das ist nicht die Schuld des Zaubergarmots«, sagte die Stimme. »Eine Eule wurde heute Morgen zu dir geschickt. Nimm deinen Platz ein.«
Harry senkte den Blick auf den Stuhl in der Mitte des Raumes, über dessen Armlehnen Ketten lagen. Er hatte gesehen, wie diese Ketten jäh zum Leben erwachten und den fesselten, der gerade zwischen ihnen saß. Mit laut widerhallenden Schritten ging er über den steinernen Boden. Als er sich behutsam auf den Stuhlrand setzte, klirrten die Ketten drohend, doch sie umschlangen ihn nicht. Ihm war ziemlich schlecht, und er blickte hinauf zu den Leuten, die auf der Bank oben saßen. Es waren ungefähr 50, und soweit er sehen konnte, trugen alle pflaumenblaue Umhänge mit einem kunstvoll gearbeiteten silbernen Z links auf der Brust, und alle starrten ihn von oben herab an. Manche mit sehr strengen Mienen, andere mit einem Ausdruck unverhohlener Neugier. Genau in der Mitte der vorderen Reihe saß Cornelius Fudge, der Zaubereiminister. Fudge war ein stattlicher Mann, der häufig einen limonengrünen Bowler trug. Allerdings hatte er heute auf ihn verzichtet. Verzichtet hatte er auch auf das nachsichtige Lächeln, das er einst zur Schau getragen hatte, wenn er mit Harry sprach. Eine breite Hexe mit eckigem Unterkiefer und ganz kurzem grauem Haar saß zu Fudges Linken. Sie trug ein Monokel und wirkte abweisend. Zu Fudges Rechten saß ebenfalls eine Hexe, aber sie hatte sich so weit in der Bank zurückgelehnt, dass ihr Gesicht im Schatten lag.
»Sehr schön«, sagte Fudge, »da der Angeklagte anwesend ist, endlich, sollten wir beginnen.« »Sind Sie bereit?« rief er zum Ende der Bank hin.
»Ja, Sir«, antwortete eine beflissene Stimme, die Harry kannte. Am äußersten Ende der vorderen Bank saß Rons Bruder Percy. Harry blickte ihn an, in der Erwartung, Percy würde irgendein Zeichen des Wiedererkennens geben, doch umsonst. Percys Augen hinter der Hornbrille waren auf sein Pergament geheftet, in seiner Hand hielt er eine Feder.
»Disziplinarische Anhörung vom 12. August«, sagte Fudge mit schriller Stimme, und sofort fing Percy an zu protokollieren. »In Sachen Verstöße gegen den Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger und gegen das internationale Geheimhaltungsabkommen durch Harry Potter, wohnhaft Gusterweg Nummer 4, Little Winging, Surrey. Es führen das Verhör Cornelius Oswald Fudge, Zaubereiminister, Amelia Susan Bones, Leiterin der Abteilung für magische Strafverfolgung, Dolores Jane Umbridge, erste Untersekretärin des Ministers, Gerichtsschreiber Percy Ignatius Weasley, Zeuge der Verteidigung Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore«, sagte eine ruhige Stimme hinter Harry, der den Kopf so schnell herumriss, dass er sich den Hals verrenkte. Dumbledore, mit langem, mitternachtsblauem Umhang und vollkommen gelassenem Ausdruck, schritt feierlich durch den Raum. Sein langer, silberner Bart und seine Haare schimmerten im Fackellicht, als er sich an Harrys Seite stellte und durch die Halbmondgläser seiner Brille, die auf halber Höhe auf seiner scharfen Hakennase ruhte, zu Fudge hochblickte.
die Mitglieder des Zaubergamots tuschelten. Aller Augen waren jetzt auf Dumbledore gerichtet. Manche sahen verärgert aus, andere eine Spur verängstigt. Zwei ältere Hexen auf der rückwärtigen Bank jedoch hoben die Hände und winkten ihm grüßend zu. Bei Dumbledores Anblick war ein starkes Gefühl in Harrys Brust aufgestiegen. Ein kraft- und hoffnungsspendendes Gefühl, ähnlich dem, das ihm der Gesang des Phönix gab. Er suchte Dumbledores Blick, aber Dumbledore sah nicht in seine Richtung. Er sah unentwegt auf den offensichtlich verwirrten Fudge.
»Ah«, sagte Fudge und wirkte jetzt tief beunruhigt. »Dumbledore, ja, Sie haben unsere Botschaft erhalten, dass Zeit und Ort der Anhörung geändert wurden, nehme ich also an.«
»Die muss ich verpasst haben«, sagte Dumbledore vergnügt. »Allerdings bin ich durch einen glücklichen Zufall 3 Stunden zu früh im Ministerium angekommen, und so ist noch mal alles gut gegangen.«
»Ja, schön. Ich denke, wir brauchen noch einen Stuhl. Ich, Weasley, würden Sie...«
»Nur keine Umstände. Nur keine Umstände«, sagte Dumbledore freundlich. Er zückte seinen Zauberstab, ließ ihn leicht aus dem Handgelenk schnippen, und ein zerknautschter Chinsley-Stuhl erschien aus dem Nichts neben Harry. Dumbledore setzte sich, legte die Kuppen seiner langen Finger aneinander und betrachtete Fudge über sie hinweg mit einem Ausdruck höflichen Interesses. Die Mitglieder des Zaubergamots tuschelten und gestikulierten immer noch aufgeregt. Erst als Fudge wieder zu sprechen begann, beruhigten sie sich.
»Ja«, sagte Fudge erneut und stöberte in seinen Unterlagen. »Nun, dann, so, die Anklage, ja.«
Er zog ein Stück Pergament aus dem Stapel vor ihm, holte tief Luft und las laut.
»Die Anklagepunkte gegen den Beschuldigten lauten wie folgt. Dass er wissentlich, absichtlich und in vollem Bewusstsein der Rechtswidrigkeit seiner Handlungen, obwohl er zuvor bereits eine schriftliche Verwarnung des Zaubereiministeriums wegen eines ähnlichen Vorwurfs erhalten hatte, einen Patronuszauber in einem Muggelwohngebiet ausgeführt hat, in Gegenwart eines Muggels am 2. August um 23 Minuten nach 9, welches einen Verstoß gegen den Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger von 1875 Abschnitt C darstellt und ebenso gegen Abschnitt 13 des Geheimhaltungsabkommens der Internationalen Zauberervereinigung. Du bist Harry James Potter, wohnhaft Ligusterweg Nummer 4, Little Winging, Surrey?« fragte Fudge und funkelte Harry über sein Pergament hinweg an.
»Ja«, sagte Harry,
»du hast vor 3 Jahren eine offizielle Verwarnung des Ministeriums wegen unrechtmäßig ausgeübter Magie erhalten, ist das richtig?«
»Ja, aber und dennoch hast du am Abend des 2. August einen Patronus heraufbeschworen?« sagte Fudge.
»Ja«, sagte Harry, »aber im Wissen, dass es dir bis zum Alter von 17 Jahren nicht erlaubt ist, außerhalb der Schule Zauberei zu gebrauchen?«
»Ja, aber im Wissen, dass du dich in einer Gegend voller Muggel befandest, ja, aber dir vollauf bewusst, dass du dich zu jenem Zeitpunkt in großer Nähe eines Muggels befandest?«
»Ja«, sagte Harry zornig, »aber ich habe ihn nur gebraucht, weil wir...«
Die Hexe mit dem Monokel schnitt ihm mit dröhnender Stimme das Wort ab.
»Du hast einen ausgewachsenen Patronus zustande gebracht?«
»Ja«, sagte Harry,
»weil einen gestaltlichen Patronus?«
»Einen was?« sagte Harry.
»Dein Patronus hatte eine klar umrissene Form? Ich meine, er war mehr als Dampf oder Rauch?«
»Ja«, sagte Harry ungeduldig und leicht verzweifelt zugleich, »er ist ein Hirsch. Er ist immer ein Hirsch.«
»Immer?« dröhnte Madame Bones. »Du hast also bereits vorher einen Patronus geschaffen?«
»Ja«,
sagte Harry. Das mache ich schon seit über einem Jahr.
Und du bist 15 Jahre alt?
Ja, und?
Du hast das in der Schule gelernt?
Ja, Professor Lupin hat es mir im dritten Jahr beigebracht, wegen dir
beeindruckend,
sagte Madame Bones und starrte auf ihn herab.
Ein echter Patronus in diesem Alter. Wirklich, sehr beeindruckend.
Einige der Zauberer und Hexen in ihrem Umkreis fingen erneut an zu tuscheln. Ein paar nickten, doch andere schüttelten stirnrunzelnd den Kopf.
»Es geht nicht darum, wie beeindruckend der Zauber war«, sagte Fatsch gereizt. »Im Gegenteil. Je beeindruckender, desto schlimmer, würde ich meinen, wenn man bedenkt, dass der Junge es direkt vor den Augen eines Muggels getan hat.«
Die eben noch die Stirn gerunzelt hatten, murmelten nun zustimmend. Doch es war der Anblick von Percys salbungsvollem, leichtem Nicken, der Harry die Zunge löste.
»Ich habe es wegen der Dementoren getan«, sagte er laut, bevor ihm wieder jemand ins Wort fallen konnte.
Er hatte weiteres Getuschel erwartet. Doch das Schweigen, das eintrat, schien irgendwie noch drückender als zuvor.
»Dementoren«, sagte Madame Bones nach einem Augenblick, und ihre dichten Augenbrauen hoben sich, bis ihr Monokel herauszufallen drohte. »Was soll denn das heißen, Junge?«
»Das heißt, es waren zwei Dementoren in dieser Gasse und sie haben mich und meinen Cousin angegriffen.«
»Aha!« machte Fatsch erneut und blickte gehässig feixend in die Runde des Zaubergammuts, als würde er alle auffordern, sich ebenfalls über den Witz zu amüsieren. »Ja, ja, ja, ich dachte mir schon, wir würden etwas derartiges zu hören bekommen.«
»Dementoren in Little Winging?«
sagte Madame Bones höchst überrascht.
»Ich verstehe nicht.«
»Wirklich nicht, Amelia«, sagte Fatsch unentwegt feixend. »Lassen Sie es mich erklären. Er hat es sich überlegt und ist darauf gekommen, dass Dementoren eine nette kleine Ausrede abgeben würden. Wirklich sehr nett. Muggel können Dementoren nicht sehen. Stimmt's, Junge? Äußerst praktisch, äußerst praktisch. Also haben wir nur dein Wort und keine Zeugen.«
»Ich lüge nicht«, rief Harry laut über ein erneut anhebendes Tuscheln des Gerichts hinweg. »Es waren zwei. Sie kamen von beiden Enden der Gasse. Alles wurde dunkel und kalt. Und mein Cousin hat sie gespürt und ist losgelaufen.«
»Genug! Genug!«
sagte Fatsch mit sehr überheblichem Gesichtsausdruck.
»Ich muss diese gewiss sehr gut einstudierte Geschichte leider unterbrechen.«
Dumbledore räusperte sich. Im Zaubergammut wurde es wieder still.
»Wir haben in der Tat einen Zeugen für die Gegenwart der Dementoren in jener Gasse«,
sagte er.
»Einen außer Dudley Dursley, meine ich.«
Fatschs feistes Gesicht schien zu erschlaffen, als hätte jemand die Luft herausgelassen. Er starrte einen kurzen Moment lang zu Dumbledore hinunter, dann sagte er mit der Miene eines Mannes, der sich zusammenreißt,
»Wir haben keine Zeit, uns noch mehr Flunkergeschichten anzuhören, fürchte ich, Dumbledore. Ich möchte diese Sache rasch erledigen.«
»Ich mag mich irren«, sagte Dumbledore liebenswürdig, »aber dürfen nicht die Angeklagten gemäß dem Rechtekatalog des Zaubergammuts Zeugen in ihrer Sache benennen? Gehört dies nicht zu den Grundsätzen der Abteilung für magische Strafverfolgung, Madame Bones?«
fuhr er an die Hexe mit dem Monokel gewandt fort.
»Richtig«, sagte Madame Bones. »Vollkommen richtig.«
»Oh, na schön, na schön«, fauchte Fatsch. »Wo ist diese Person?«
»Ich habe sie mitgebracht«, sagte Dumbledore. »Sie ist draußen vor der Tür. Soll ich...«
»Nein, Weasley! Sie gehen!«
bellte Fudge Percy an, der sofort aufstand, die Steinstufen vor dem Richterpodium hinab und an Dumbledore und Harry vorbeieilte, ohne sie auch nur einmal anzusehen. Einen Augenblick später kam Percy wieder, gefolgt von Mrs. Fig. Sie sah verängstigt aus und schrulliger denn je. Harry wäre es lieber gewesen, sie hätte ihre Puschen zu Hause gelassen. Dumbledore stand auf,
bot Mrs. Fick seinen Stuhl an und beschwor einen weiteren für sich herauf.
»Vollständiger Name?« sagte Fatsch laut, als sich Mrs. Fick nervös am äußeren Stuhlrand niedergelassen hatte.
»Arabella Doreen Fick«,
sagte Mrs. Fick mit ihrer zittrigen Stimme.
»Und wer genau sind Sie?« fragte Fatsch in gelangweilt hochmütigem Ton.
»Ich bin Bürgerin von Little Winning und wohne ganz in der Nähe von Harry Potter«,
sagte Mrs. Fick.
»Wir haben hier keinen Eintrag, wonach außer Harry Potter noch eine Hexe oder ein Zauberer in Little Winging lebt«, sagte Madame Bones sofort. »Dieses Gebiet wird stets genau überwacht angesichts der Vorkommnisse in der Vergangenheit.«
»Ich bin eine Squib«, sagte Mrs. Fick. »Also haben Sie wohl keinen Eintrag über mich, oder?«
»Eine Squib?« »Ja«, sagte Fatsch und fixierte sie argwöhnisch. »Wir werden das überprüfen. Hinterlassen Sie die Einzelheiten über Ihre Abstammung bei meinem Assistenten Weasley. Ach, übrigens, können Squibs Dementoren sehen?« fügte er hinzu und blickte links und rechts die Bank entlang.
»Ja, können wir«,
sagte Mrs. Fick entrüstet. Mit hochgezogenen Augenbrauen blickte Fatsch wieder zu ihr hinunter.
»Nun denn«, sagte er herablassend, »wie lautet Ihre Geschichte?«
»Ich war ausgegangen, um im Eckladen am Ende des Glycinenwegs Katzenfutter zu kaufen. Das war gegen 9 am Abend des 2. August«,
plapperte Mrs. Fick sogleich los, als ob sie das, was sie sagte, auswendig gelernt hätte.
»Und da hörte ich Lärm in der Gasse zwischen Magnolienring und Glycinenweg. Als ich mich der Einmündung dieser Gasse näherte, sah ich Dementoren rennen.«
»Rennen?« unterbrach Madame Bones scharf. »Dementoren rennen nicht! Sie schweben!«
»Genau, das hab ich gemeint«,
erwiderte Mrs. Fick hastig, und auf ihren verhutzelten Wangen erschienen rosa Flecken.
»Die schwebten die Gasse entlang, auf 2 Jungen zu, wie mir schien.«
»Wie sahen sie aus?«
sagte Madame Bones und kniff die Augen zusammen, so dass der Rand ihres Monokels im Fleisch verschwand.
»Nun, der eine war sehr dick und der andere eher mager.«
»Nein, nein«, sagte Madame Bones ungeduldig. »Die Dementoren, beschreiben Sie die.«
»Oh«, sagte Mrs. Fick, und ein leichtes Rosa kroch ihren Hals hoch.
»Sie waren groß, groß und trugen Umhänge.«
Harry wurde schrecklich flau in der Magengrube. Was immer Mrs. Fick auch sagen mochte, für ihn klang es, als ob sie gerade mal ein Bild von einem Dementor gesehen hätte. Und ein Bild konnte niemals vermitteln, wie diese Geschöpfe wirklich waren. Ihre unheimliche Art, sich zu bewegen, nur Zentimeter über dem Boden schwebend. Ihr Verwesungsgestank, ihr schreckliches Rasseln, wenn sie die Luft umher einsaugten. In der 2. Reihe neigte sich ein untersetzter Zauberer mit großem schwarzem Schnauzbart dicht zu seiner Nachbarin hinüber, einer Hexe mit gekräuselten Haaren, um ihr ins Ohr zu flüstern. Sie grinste und nickte.
»Groß und trugen Umhänge«,
wiederholte Madame Bones kühl, während Fatsch verächtlich schnaubte.
»Verstehe! Noch etwas?«
»Ja«,
sagte Mrs. Fick.
»Ich hab sie gespürt. Alles wurde kalt. Und es war eine sehr warme Sommernacht, kann ich Ihnen sagen. Und ich hatte das Gefühl, als ob alles Glück aus der Welt verschwunden wäre. Und mir fielen schreckliche Dinge ein.«
Ihre Stimme zitterte und erstarb. Madame Bones Augen weiteten sich eine Spur. Harry konnte rote Male unter ihrer Augenbraue erkennen, dort, wo das Monokel sich eingegraben hatte.
»Was haben die Dementoren getan?« fragte sie, und Harry spürte jähe Hoffnung aufflammen.
»Sie haben die Jungen angegriffen«, sagte Mrs. Fick.
Ihre Stimme klang jetzt fester und selbstsicherer, und das Rosa schwand allmählich aus ihrem Gesicht.
»Einer von ihnen war hingefallen, der andere wich zurück und hat versucht, den Dementor abzuwehren. Das war Harry. Er hat es 2-mal versucht und es kam nur silberner Dunst. Beim 3. Versuch hat er einen Patronus hervorgebracht, der den 1. Dementor niederwarf
und dann, angefeuert von Harry, den zweiten von seinem Cousin wegjagte. Und so war es,
schloss Mrs. Fig etwas lahm. Madame Bones blickte stumm zu Mrs. Fig hinab. Fudge sah sie gar nicht an, sondern wühlte in seinen Unterlagen. Schließlich hob er den Blick und sagte recht angriffslustig,
»Das haben Sie also gesehen?«
»Ja.«
»So war es«,
wiederholte Mrs. Fig.
»Nun denn«, sagte Fudge, »Sie können gehen.«
Mrs. Fig wandte sich von Fudge ab und warf Dumbledore einen ängstlichen Blick zu, dann stand sie auf und schlurfte zur Tür. Harry hörte, wie sie hinter ihr zuschlug.
»Keine sehr überzeugende Zeugin«, sagte Fudge hochmütig.
»Oh, ich weiß nicht«, sagte Madame Bones mit ihrer dröhnenden Stimme. »Die Wirkung eines Dementorenangriffs hat sie doch immerhin recht genau beschrieben. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum sie behaupten sollte, dass sie da waren, wenn dem nicht so war.«
»Aber Dementoren sollen in einer Muggelkleinstadt umherspazieren und ganz zufällig einem Zauberer über den Weg laufen«, schnaubte Fudge. »Die Wahrscheinlichkeit muss ja wohl sehr gering sein. Selbst Bagman hätte darauf nicht gewettet.«
»Oh, ich denke nicht, dass irgendjemand von uns glaubt, die Dementoren seien rein zufällig dort gewesen«, sagte Dumbledore gelassen.
Die Hexe, die rechts von Fudge saß und das Gesicht im Schatten hatte, rührte sich ein wenig. Doch alle anderen blieben vollkommen reglos und stumm.
»Und was soll das heißen?«
fragte Fudge eisig.
»Das heißt, dass ich denke, sie wurden dorthin befohlen«, erwiderte Dumbledore.
»Ich würde doch meinen, wenn jemand einem paar Dementoren befohlen hätte, durch Little Winging zu spazieren, dann hätten wir darüber einen Bericht«, bellte Fudge.
»Nicht, wenn die Dementoren dieser Tage Befehle von jemandem außerhalb des Zaubereiministeriums annehmen«,
sagte Dumbledore ruhig.
»Ich habe Ihnen bereits meine Auffassung in dieser Sache dargelegt«, »Cornelius?«
»Allerdings haben Sie«, sagte Fudge nachdrücklich, »und ich habe keinen Grund zu glauben, dass Ihre Ansichten etwas anderes sind als Unsinn, Dumbledore. Die Dementoren bleiben vor Ort in Azkaban und tun alles, was wir ihnen gebieten.«
»Dann«, sagte Dumbledore leise, aber deutlich, »dann müssen wir uns fragen, warum jemand im Ministerium am 2. August ein paar Dementoren in diese Gasse befohlen hat.«
In der vollkommenen Stille, die auf diese Worte hineintrat, beugte sich die Hexe rechts von Fudge vor, so dass Harry sie erstmals erkennen konnte. »Sieht aus wie eine große blasse Kröte«, dachte er. Sie war recht untersetzt und hatte ein großes, wappliges Gesicht, so wenig Hals wie Onkel Vernon und einen sehr breiten, schlaffen Mund. Ihre Augen waren groß, rund und quollen leicht hervor. Die kleine schwarze Samtschleife, die auf ihrem kurzen Lockenhaarschopf saß, erinnerte ihn an eine große Fliege, die sie gleich mit einer langen, klebrigen Zunge fangen würde.
»Das Gericht erteilt das Wort Dolores Jane Umbridge, erste Untersekretärin des Ministers«, erklärte Fudge.
Die Hexe sprach mit einer zittrigen, mädchenhaft hohen Stimme, die Harry verblüffte. Er hatte ein Quaken erwartet.
»Ich habe Sie gewiss missverstanden, Professor Dumbledore«, sagte sie mit einem gezierten Lächeln, dass die Kälte ihrer großen, runden Augen nicht im geringsten minderte. »Wie dumm von mir! Aber es hörte sich einen winzigen Moment lang so an, als würden Sie unterstellen, dass das Zaubereiministerium einen Angriff auf diesen Jungen befohlen hätte.«
Sie lachte auf, so silberhell, dass sich Harrys Nackenhaare sträubten. Ein paar weitere Mitglieder des Zaubergamots stimmten in ihr Lachen ein. Es hätte nicht deutlicher sein können, dass keiner von ihnen wirklich amüsiert war.
»Wenn es stimmt, dass die Dementoren nur Befehle vom Zaubereiministerium entgegennehmen. Und wenn es auch stimmt, dass zwei Dementoren vor einer Woche Harry und seinen Cousin angegriffen haben, dann folgt daraus logisch, dass jemand im Ministerium die Angriffe befohlen haben könnte,
sagte Dumbledore höflich.
Natürlich könnten gerade diese Dementoren außerhalb der Kontrolle des Ministeriums gewesen sein.
»Es gibt keine Dementoren außerhalb der Kontrolle des Ministeriums«,
fauchte Fudge, der ziegelrot geworden war. Dumbledore neigte den Kopf zu einer leichten Verbeugung.
»Dann wird das Ministerium zweifellos eine umfassende Untersuchung zu der Frage veranlassen, warum zwei Dementoren so weit von Azkaban entfernt waren und warum sie ohne Genehmigung angriffen.«
»Es liegt nicht an Ihnen zu entscheiden, was das Zaubereiministerium tut oder nicht tut, Dumbledore!«
fauchte Fudge. Und sein Gesicht hatte nun einen Magenta-Ton, auf den Onkel Vernon stolz gewesen wäre.
»Natürlich nicht«, sagte Dumbledore milde. »Ich habe lediglich meine Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass diese Sache nicht im Dunkeln bleiben wird.«
Er sah hinüber zu Madame Bones, die ihr Monokel zurechtgerückt hatte, und seinen Blick mit leicht gerunzelter Stirn erwiderte.
»Ich möchte alle Anwesenden daran erinnern, dass das Verhalten dieser Dementoren, sollten sie in der Tat keine Gespinste der Fantasie dieses Jungen sein, nicht Gegenstand dieser Anhörung ist«, sagte Fudge. »Wir sind hier, um Harry Potters Verstöße gegen den Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger zu untersuchen.«
»Völlig richtig«, sagte Dumbledore, »aber die Anwesenheit von Dementoren in dieser Gasse ist höchst bedeutsam. Klausel 7 dieses Erlasses stellt fest, dass unter außergewöhnlichen Umständen Magie in Anwesenheit von Muggeln eingesetzt werden darf, und zu diesen außergewöhnlichen Umständen gehören Situationen, in denen das Leben des Zauberers oder der Hexe selber oder anderer Hexen, Zauberer oder Muggel bedroht ist, die anwesend sind, zu dem Zeitpunkt, da...«
»Klausel 7 ist uns bekannt, ich danke Ihnen vielmals«, knurrte Fudge.
»Selbstverständlich«, sagte Dumbledore höflich. »Dann stimmen wir darin überein, dass die Verwendung des Patronus-Zaubers durch Harry unter besagten Umständen exakt unter die Kategorie außergewöhnlicher Umstände fällt, welche die Klausel beschreibt.«
»Wenn Dementoren anwesend waren, was ich bezweifle.«
»Sie haben es von einer Augenzeugin gehört«,
warf Dumbledore ein.
»Wenn Sie Ihre Glaubwürdigkeit immer noch anzweifeln, rufen Sie die Zeugin zurück. Befragen Sie sie erneut. Ich bin sicher, sie hätte keine Einwände.«
»Ich«, tobte Fudge und fummelte fahrig in seinen Papieren. »Das geht nicht. Ich will das heute noch erledigen, Dumbledore.«
»Aber selbstverständlich würden Sie es sich nicht nehmen lassen, eine Zeugin auch mehrmals anzuhören, wenn andernfalls ein schwerwiegender Justizirrtum drohen würde«,
sagte Dumbledore.
»Schwerwiegender Justizirrtum, dass ich nicht lache«, rief Fudge mit sich überschlagender Stimme. »Haben Sie sich jemals die Mühe gemacht, all die Ammenmärchen zu zählen, die uns dieser Junge aufgetischt hat, Dumbledore, um seinen eklatanten Missbrauch der Magie außerhalb der Schule zu vertuschen?« »Ich nehme an, Sie haben den Schwebezauber vergessen, den er vor 3 Jahren benutzt hat.«
»Das war nicht ich, das war ein Hauself«, sagte Harry.
»Sehen Sie«,
donnerte Fudge und gestikulierte wichtigtuerisch in Harrys Richtung.
»Ein Hauself in einem Muggelhaus, ich bitte Sie.«
»Der fragliche Hauself steht gegenwärtig in Diensten der Hogwarts-Schule«, sagte Dumbledore. »Ich kann ihn augenblicklich herbeordern, damit er aussagt, wenn Sie dies wünschen.«
»Ich... nein, ich habe keine Zeit mehr, Hauselfen anzuhören. Jedenfalls ist das nicht das Einzige.
Er hat seine Tante aufgeblasen, um Himmels Willen!«
rief Fatsch, schlug mit der Faust auf die Richterbank und warf dabei ein Tintenfass um.
»Und Sie waren nach diesem Zwischenfall so freundlich, keine Anklage zu erheben, weil Sie, wie ich annehme, verstanden, dass selbst die besten Zauberer ihre Gefühle nicht immer unter Kontrolle halten können«,
sagte Dumbledore ruhig, während Fatsch versuchte, die Tinte von seinen Papieren zu wischen.
»Und ich habe noch nicht mal erwähnt, was er alles in der Schule treibt!«
»Aber da nun einmal das Ministerium nicht die Befugnis hat, Hogwarts-Schüler für ihr Fehlverhalten in der Schule zu bestrafen, spielt Harrys Verhalten dort für diese Anhörung keine Rolle«,
sagte Dumbledore unvermindert höflich, doch nun mit einem kühlen Unterton in seinen Worten.
»Oho«, machte Fatsch, »nicht unsere Angelegenheit, was er in der Schule treibt, ja? Glauben Sie?«
»Das Ministerium hat nicht die Macht, Schüler von Hogwarts zu verweisen, Cornelius, woran ich Sie am Abend des 2. August erinnert habe«,
sagte Dumbledore.
»Es hat auch nicht das Recht, Zauberstäbe zu beschlagnahmen, ehe die Vorwürfe eindeutig bewiesen wurden. Auch daran habe ich Sie am Abend des 2. August erinnert. In Ihrer bewundernswerten Eile, dafür Sorge zu tragen, dass dem Gesetz entsprochen wird, scheinen Sie gewiss unabsichtlich selber einige Gesetze übersehen zu haben.«
»Gesetze lassen sich ändern«, sagte Fatsch bissig.
»Natürlich«,
sagte Dumbledore und neigte den Kopf.
»Und Sie scheinen beachtlich viele Änderungen vorzunehmen, Cornelius. Warum ist es in den wenigen kurzen Wochen, seit ich aufgefordert wurde, den Zaubergammer zu verlassen, bereits gängige Praxis geworden, ein umfassendes Straftribunal abzuhalten wegen eines schlichten Falles von minderjährigen Zauberei?«
Manche der Zauberer über ihnen rutschten unangenehm berührt auf ihren Plätzen umher. Fatschs Gesicht nahm eine noch dunklere Rotschattierung an. Die krötenartige Hexe zu seiner Rechten jedoch sah nur mit völlig ausdrucksloser Miene zu Dumbledore hinab.
»Nach meiner Kenntnis«, fuhr Dumbledore fort, »gibt es bis heute noch kein Gesetz, das besagt, es sei die Aufgabe dieses Gerichts, Harry für jedes bisschen Magie zu bestrafen, das er je ausgeübt hat. Er wurde eines bestimmten Vergehens angeklagt und hat seine Verteidigung vorgetragen. Alles, was er und ich jetzt tun können, ist, ihr Urteil abzuwarten.«
Dumbledore legte erneut die Fingerkuppen aneinander und schwieg. Fatsch funkelte ihn an, offensichtlich zornentbrannt. Harry warf Dumbledore von der Seite einen Blick zu, in der Hoffnung, ein wenig bestärkt zu werden. Er war sich keineswegs sicher, dass es ein guter Schritt von Dumbledore war, dem Zaubergamot praktisch nichts anderes zu sagen, als dass es nun an der Zeit war, eine Entscheidung zu treffen. Dumbledore schien jedoch Harrys Versuch, Blickkontakt mit ihm aufzunehmen, erneut nicht zu bemerken. Er sah unentwegt zu den Bänken hoch, wo alle Zaubergamots sich inzwischen eindringlich flüsternd berieten. Harry blickte auf seine Füße. Sein Herz, das auf unnatürliche Größe angeschwollen schien, pochte laut unter seinen Rippen. Er hatte erwartet, dass die Anhörung länger dauern würde. Es schien ihm sehr zweifelhaft, dass er einen guten Eindruck gemacht hatte. Eigentlich hatte er gar nicht viel gesagt. Er hätte die Sache mit den Dementoren ausführlicher erklären sollen, wie er gestürzt war, wie sie ihn und Dudley fast geküsst hätten. Zweimal blickte er hoch zu Fatsch und öffnete den Mund, um zu sprechen. Aber sein geschwollenes Herz drückte ihm nun die Luftröhre zu, und beide Male atmete er nur tief ein und senkte den Blick wieder auf die Schuhe. Dann verstummte das Flüstern. Harry wollte hochblicken zu den Richtern, stellte aber fest, dass es im Grunde sehr viel leichter war, weiterhin seine Schnürsenkel zu begutachten.
»Wer ist dafür, den Beschuldigten in allen Anklagepunkten freizusprechen?«
dröhnte Madame Bones Stimme. Harrys Kopf zuckte hoch. Da waren Hände in der Höhe. Viele Hände, mehr als die Hälfte. Rasch atmend versuchte er zu zählen. Doch bevor er es geschafft hatte, fragte Madame Bones,
»Und wer ist für eine Verurteilung?«
Fatsch hob die Hand. Ein halbes Dutzend andere folgten ihm, darunter die Hexe zu seiner Rechten, der Zauberer mit dem mächtigen Schnurrbart und die Hexe mit den Kräuselhaaren in der zweiten Reihe. Fatsch warf Blicke in die Runde mit einer Miene, als steckte ihm etwas Dickes im Hals. Dann ließ er die Hand sinken, atmete zweimal durch und sagte mit einer Stimme, die von unterdrückter Wut verzerrt war,
Nun denn, in allen Punkten freigesprochen!«
»Vortrefflich«, sagte Dumbledore munter, sprang auf, zog seinen Zauberstab und ließ die beiden Chins-Lehnstühle verschwinden. »Nun, ich muss mich sputen. Einen guten Tag Ihnen allen!«
Und ohne Harry auch nur einmal anzusehen, rauschte er aus dem Kerker.